Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Und außerdem, glaube ich, auch vors Theater, aus Serien, vom Fernsehen, von überall her. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute drehen wir es mal um, weil ich finde nämlich eigentlich, dass die Ladies immer zuerst genannt werden sollten.
Absolut.
An diesem wunderschönen Mittwoch hier bei uns im Studio. Wir haben heute einen zauberhaften Gast bei uns hier. Ich möchte recht herzlich Roman Wolko willkommen heißen. Hallo Roman.
Dankeschön, hallo, grüßt euch.
Hallihallo. Atom, du bist auch da.
Jo.
Wir haben dich schon gehört, dir geht's gut.
Mir geht's fein. Hallo Roman, grüße dich.
Hallo Atom.
Roman, mein Lieber, du hast es uns geschafft. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist heute. Du bist im wunderschönen Monat Juli geboren.
Ja, genau.
Und zwar am keinem geringeren Tag als dem 1. Juli.
Ja, genau.
Und zwar 1985.
Mhm.
Du hast zusammen nebenbei gesagt mit meiner Oma Geburtstag.
Oh, Gott welche Ehre. Selig. Ja. Ja.
Das heißt, ich werde ab jetzt immer an dich denken, weil ich natürlich auch am 1. Juli sehr an geil. Sie denken muss. Mein Lieber, du bist in München geboren, ne?
Genau.
Wie bist du groß geworden?
Ich bin groß geworden in Harlaching in München. Das ist so ein relativ grünes Viertel in einem wunderschönen alten Jugendstilhaus, könnte man fast sagen, was um die Jahrhundertwende gebaut wurde, also ein Stückchen früher als Jugendstil. Und hatte eine eigentlich sehr schöne Kindheit, habe viel im Grünen verbracht und dann aber eben auch viele Nachmittage im Synchronstudio.
Ah, okay. Sag mir mal ganz kurz, der Bezirk, als blöder Berliner habe ich davon natürlich keine Ahnung. Womit kann man den mit einem Bezirk in Berlin vergleichen?
So ein bisschen, ja. Also Harlaching ist in München ein Stückchen vor Grünwald, was man so ein bisschen vergleichen könnte mit dem Berliner Grunewald.
Okay.
Also das ist schon eher gutbürgerlich und genau.
Klingt auf jeden Fall sehr idyllisch und sehr natürlich.
Ist so Villen und Einfamilienhäuser, Viertel, so in die Richtung. Mhm. Genau.
Hatte mein Kollege von uns, ein Kameramann, auch ein Münchner, gesagt, ich meinte, oh ja, ich bin ja Lokalpatriot und bin ja gerne in Berlin und so. Und dann meinte er halt nur, ja, ist gut, dann bleibt mal bloß da oben, die sollen ja nicht alle so viel hier nach unten kommen, die Berliner. Wobei ich glaube, dass Berlin und München, wie auch bei dir wahrscheinlich, ja, doch sehr viel miteinander zu tun haben heutzutage, oder? Diese beiden Städte.
Ja, es hat eine große Schnittmenge, natürlich. Ja. Ist auch sehr unterschiedlich, aber es gibt all das, was es in München gibt, auch hier in Berlin.
Bis auf die wundervollen Berge.
Bis auf die Berge, ja, das stimmt.
Ja, und die umliegende Natur, die ist schon besonders schön. Ja.
Ein Traum.
Das ist ein Traum.
Ein Traum, herrlich. Warst du als Kind auch viel wandern mit deinen Eltern oder so? Oder in Bergen Urlaub machen? Oder seid ihr denn eher ins Meer gefahren, geflogen?
Sowohl als auch. Also wir waren durchaus immer mal wieder in den Bergen, irgendwie ein bisschen wandern oder... Was haben wir? Sommerrodelbahnen, solche Sachen haben wir gemacht. Aber dann wahrscheinlich eher so zum Wintersport, zum Skifahren oder Snowboarden. Da waren wir natürlich oft in den Bergen unterwegs.
Okay, dann eher auf deutscher Seite oder schon Österreich?
Sowohl als auch. Also wenn man als Münchner Skifahren geht, dann bedeutet das, dass man meistens irgendwie in der Früh einfach losfährt und dann halt abends wieder zurück. Bedeutet, wenn man mal nur so einen kleinen Trip macht, dann meistens auf deutscher Seite. Mhm. Und wenn man aber irgendwie mal sagt, ja gut, Österreich ist nicht so weit weg. Man will jetzt ein bestimmtes Gebiet mal ausprobieren. Klar, dann hat man auch mal irgendwie einen kleinen Abstecher nach Österreich gemacht.
Bist du denn als Kind, oder beziehungsweise natürlich als Kind, aber mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal auf Skiern gestanden?
Schwierige Frage. Ich glaube so mit 7 Jahren, 8 Jahren oder sowas.
Okay.
Ja.
Was? So spät?
Ach, wahrscheinlich früher. Ich weiß es nicht mehr.
Ich kenne halt immer nur so als Flachland-Tiroler, denn die kleinen Sterne, nenne ich sie immer, die Arme draußen haben, das sieht so niedlich aus. Und dann stehen die auf diesen Miniski und heizen da schon den Berg runter, brechen sich natürlich nichts, wenn sie sich mal maulen und können spätestens, wenn sie die Jugendweihe oder die Konfirmation hinter sich haben, fahren sie jedem Anfang 20er Berliner mit 20er Berliner aber Kreise um dich herum.
Genau.
Und dreimal weg. Es ist sehr beneidenswert.
Ja.
Da schiele ich auch immer mit einem sehr wehmütigen Auge drauf. Ski oder Snowboard?
Beides. Angefangen mit Ski und dann irgendwann, als ich 17, 18 war, habe ich noch Snowboard mal irgendwie Bock drauf gehabt und habe gelernt mit einem Kumpel zusammen. Also der hat es mir beigebracht.
Mhm.
Ja. Aber hat mich jetzt nie irgendwie dann nur eine bestimmte der beiden Sportarten für sich eingenommen. Ich habe irgendwie beides immer mal so gemacht. Mhm. Meistens sogar beide Sachen dabei im Auto unten und dann gesagt, na komm, bis zum Mittag fahre ich Ski und nachmittags fahre ich Snowboard.
Cool. Ah. Ja, so lässt sich's leben, ne?
Ja. Unsere Hörerschaft kann es ja nicht sehen, aber der Roman ist natürlich, er ist sehr sportlich. Oh. Dementsprechend sieht er natürlich auch gut aus. Für alle, die es interessiert, du hast auch einen Instagram-Kanal, ne?
Habe ich auch, ja.
Genau. Da kann ja jeder, der Damen oder der Herren, die sich dafür begeistern, gerne mal raufgehen und sich unseren Gast mal vor Augen führen.
Genau, ja, sehr geil. Aber ich muss vorwarnen, ich bin glücklich vergeben.
Lieben Gruß
an deine schneiden wir raus.
Einen lieben Gruß an deine bessere Hälfte an diesem Punkt.
Sehr schön. Aber nichtsdestotrotz darf man sagen, auch der Roman ist ein Traum.
Roman, was haben deine Eltern, was machen deine Eltern?
Mittlerweile nur noch meine Mutter. Die genießt mittlerweile ihre Rente. Damals waren meine Eltern, also durch und durch Künstler, könnte man sagen. Meine Mutter hat am Theater gespielt, hat Musicals gemacht, war auch Schauspielerin und hat aber diverse Sachen in ihrem Leben irgendwie durchprobiert. Hatte dann jetzt aber auch ein paar Jahre beim Tourismusamt gearbeitet und ganz andere Sachen gemacht. Mhm. Also so ein Tausendsasser, könnte man sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie da die weibliche Form davon ist. Sasserin? Eine Tausendsasserin, keine Ahnung. Ja. genau, mein Vater war Kunstmaler und genau. Trotz alledem bin ich lustigerweise nicht durch meine Eltern zum Synchron gekommen, sondern irgendwie kam das dadurch, dass ich irgendwie Theater gespielt habe als Kind. Und da war mal jemand im Publikum und meinte, hey, hast du nicht Bock? Und so kam das dann alles.
In der Schule, Schultheater oder schon so als Hobby nebenbei?
Genau, sowohl Schultheater als auch bei uns in der Gemeinde, wo wir waren, da hatten wir immer so, ja, Sketche gemacht oder auch mal so kleine Aufführungen und sowas. Und
hast
da war
du
irgendwann mal jemand dabei.
Von dir aus als kleiner Steppke gesagt schon, ey, da habe ich Lust drauf, das möchte ich gerne machen?
Genau, als Kind hat man irgendwie keine Berührungsängste und hat auch, keine Ahnung, keine Angst vor der Bühne und denkt sich nichts und dann probiert man das aus und findet es irgendwie cool.
Naja, ich glaube, es ist ja nicht jedem Kind so gegeben, beziehungsweise nicht jedes Kind ist da so Berührungsangst.
Gut, das stimmt auch, ja.
Insofern finde ich das schon interessant, also schon toll, wenn da jemand von sich aus sagt, so, ich möchte das gerne machen und ich stelle mich da hin und spiele mit den anderen.
Ja.
Und wenn dann noch jemand sich da unten hinsetzt und dazu guckt, finde ich das auch toll und habe da keine Angst vor. Wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit, da war das nicht bei allen so.
Okay. Ja gut, war aber bei mir tatsächlich auch bis zu einem bestimmten Alter. Und dann irgendwann fängt man irgendwie an, das anders wahrzunehmen und anders einzuschätzen. Mhm. Und mittlerweile finde ich zum Beispiel, ich empfinde es als einen extremen Luxus, dass ich mich künstlerisch so viel ausleben kann in meinem Beruf und trotz alledem nicht diesen, ich nenne ihn mal, Zwang oder Druck haben muss, auf der Bühne zu stehen zum Beispiel.
Mhm. Ja.
Das finde ich ganz schön. Also das brauche ich gar nicht unbedingt.
Ich glaube, das ist bei vielen Kollegen so. Ne? Also jeder unserer Kollegen, egal ob nun ausschließlich als Sprecher tätig oder als Schauspieler, hat ja einen anderen Impuls gehabt, diesen Beruf zu ergreifen.
Mhm.
Und schlagt mich, wenn ich mich irre, aber ich bin der Meinung, Regina Lutz, eine gestandene Kollegin, hat ein Buch veröffentlicht, die ganz klar sagte, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, wenn nicht, müssen wir es nochmal ändern.
Schneiden wir auch aus.
Die sagte, ich wollte keine Schauspielerin werden, weil ich gerne berühmt werden wollte. Ich wollte erkannt werden auf der Straße.
Okay,
so. Ja. Und das ist bei uns ja jetzt wirklich weniger der Fall oder selten der Fall.
Ja, ja, sehr selten eigentlich.
Also
ja.
Wenn man das möchte, glaube ich, ist man im Synchron falsch.
Oder da ist man falsch, ja.
Nicht so richtig.
Ja.
Nicht so zu 100% richtig. Aber Roman, dann hast du ja von den Genen her auf jeden Fall die Kunst im Blut.
Könnte
oder?
Man so sagen, ja.
Also, genau. Wenn der Papa Maler, Kunstmaler war und die Mama Schauspielerin ist oder viel Theater gespielt hat und so, dann hast du ja da viel, viel mit reinbekommen.
Genau.
Familiärerseits. Du hast einen Bruder.
Ja.
Der auch spricht und spielt.
Ja, genau. Also beziehungsweise, ja, so wie ich halt.
Okay.
Ist auf jeden Fall beim Synchron fleißig am Start.
Wie viele Jahre trennen euch?
Uns trennen nur ganz wenig, also 1,5 Jahre.
Okay.
Ja.
Habt ihr denn anfangs gleich zusammen im Studio gestanden? Oder hat er deine Lust am Spiel befördert? Oder war das ganz separat voneinander?
Also ich habe sozusagen damit angefangen, mit dem vom Theaterspielen zum Bayerischen Rundfunk, also Kinderhörfunk und sowas. Und das fand er natürlich auch spannend und da hat er dann auch irgendwann mitgemacht und
von da aus. Der Jüngere hat den Älteren mitgezogen.
Nee. Also ich habe schon angefangen und er hat dann sozusagen auch Bock drauf gehabt und hat mitgemacht.
Okay.
Genau.
Aber ich meine, das meine ich. Also du warst zuerst eigentlich dort im Rundfunk.
Aber ich bin ja auch der ältere Bruder. Bist, also ich habe zwar auch noch, fragen, ja. Ich habe auch noch einen älteren Bruder, das ist allerdings mein älterer Halbbruder. Der hat mit Synchron nichts zu tun.
Okay, siehst du, das habe ich eben missverstanden. Verzeihung, ja, ich dachte, du bist ja der auch, Jüngere.
Genau, nee, ich bin der Ältere von den Zweien, die im Synchrongeschäft unterwegs sind. Okay. Genau. Ja.
Okay, verstehe. Und du standst mit 6 das erste Mal vor Mikro, ne?
Ja.
So ungefähr.
Circa, genau.
Okay. Und das hat sich immer neben der Schullaufbahn bei dir so etabliert, dass du gesprochen hast?
Genau. Das war immer so, ja, nachmittags, wenn man eben Zeit hatte, dass man dann Studiotermine hatte. Und hatte ich auch im Kopf natürlich immer, ja, mega cool, dass man sich ein bisschen was dazu verdient, ein cooles Taschengeld on top. Aber eigentlich war immer so der Masterplan, ja, Schule irgendwie durchziehen, auf jeden Fall Abi machen und studieren. Und hat dann sehr, sehr lang gedauert, bis ich gemerkt habe, so muss vielleicht gar nicht sein. War bei mir dann während des Studiums, dass ich gemerkt habe, so, ja, eigentlich bin ich extrem glücklich mit dem, was ich mache und kann mich da auch noch irgendwie weiterentwickeln und will das jetzt mal wirklich auch hauptberuflich ausprobieren. Und dann habe ich das auch erst so entschieden.
Was hast du studiert?
Ich hatte zuerst IBWL studiert, also ja. Informationsorientierte BWL.
Ja.
Ja.
Warum, warum das?
Das war so ein bisschen ja aus der Not heraus. Ich bin, was Entscheidungen angeht, immer ein bisschen schwierig. Ich lasse mir immer viel Zeit und ich überlege viel hin und her. Und ich habe irgendwie kein Studium gefunden, was mich zu 100% überzeugt hat. Und dann dachte ich mir, ja, okay, komm, bevor du jetzt gar nichts machst, dann studierst du halt BWL. Das kann man immer irgendwie gebrauchen. Und dann ist da noch so ein bisschen Informatik dabei. Das interessiert mich. Ja, komm, machst du. Ja, dann war das aber auch noch, weil der NC für BWL in München in den Jahren wirklich absolute Hölle war mit 1,6 oder so.
So heftig.
Krass. Ja, ja. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, aber es war wirklich knackig.
Ja.
Und bedeutete, ich habe in Augsburg mich eingeschrieben in der Uni und jeden Tag dann auch hin und her pendeln und so. Es hat mich auf jeden Fall ziemlich schnell angekotzt und ich habe dann gesagt, ja komm, ist nichts für mich, ich mache was anderes und habe dann an der Hochschule in München Wirtschaftsingenieurwesen angefangen. Und das fand ich auch echt cool. Da war eben so ein bisschen von allem dabei, was mich interessiert hat. Und da habe ich aber trotz alledem dann irgendwann gemerkt, so ja Mensch, ach, ich will mich mal beim Synchron komplett ausleben, auch mit der kompletten Zeit, die ich zur Verfügung habe.
Mhm.
Ja.
Dann bist du einfach hingegangen und hast gesagt, Leute, ich bin jetzt 24/7 verfügbar, oder?
Jein, also.
Ich kenne die Münchner Kollegen oder die Welt, die Münchner Synchronwelt leider überhaupt nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wie, in welchem Rahmen sich das bewegt, in welcher Größenordnung.
Also es ist im Endeffekt ähnlich wie hier in Berlin.
Ja.
Man kennt sich, wenn man eine Weile irgendwie im Business ist.
Ja.
Es ist noch ein Stückchen überschaubarer natürlich.
Ja.
München ist ja auch ein Stück kleiner. Aber ich habe, glaube ich, nie kommuniziert so von wegen, so, jetzt mache ich hauptberuflich das und das. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Das war schon während des Studiums, dass ich irgendwie halt immer wieder coole Projekte hatte und dann da irgendwie ein cooler Film und eine neue Serie und bla. Und manche Kommilitonen meinten schon immer so, ah, da kommt der Hollywood-Student. Was so ein bisschen hieß, so ja, der halt irgendwelche Hollywood-Sachen spricht, aber halt auch der, der nur so mal kommt, wenn er mal Bock hat. Weil ich da anscheinend schon so die ein oder andere Vorlesung mal irgendwie ausgelassen habe.
Ja.
Ja. Und da hatte ich dann so ein paar Schlüsseldinger, wo ich auch mit einem Dozenten mal gequatscht hatte. Und der dann meinte so, ach krass, und das machst du, das ist ja mega cool. Und kann man denn von sowas leben? Und dann habe ich so, nicht zu viel, aber halt so ein bisschen erzählt. Und dann dachte ich mir auch bei mir selbst so, ja Mensch, eigentlich stimmt.
Jetzt, wo ich sage?
Was mache ich mich denn eigentlich verrückt mein Leben lang und versuche irgendeinem Bild gerecht zu werden, was ich irgendwie selber hatte oder vielleicht auch von meinem Umfeld hatte.
Wo hast du dich gesehen?
Naja, ich habe halt immer gedacht, ich muss unbedingt irgendwie studieren, ich muss irgendwie Akademiker werden oder so.
Aber ich meine danach, also wenn das Studium abgeschlossen ist, dann macht man ja damit meistens irgendwas.
Naja, klar. Sollte,
so, also hast du dich in einem Aufsichtsrat gesehen oder irgendwie
ja,
was?
Ja, vielleicht zusätzlich, aber ich habe mich auf jeden Fall in der Richtung Forschung oder Entwicklung oder irgendwie sowas in der technischen Riege gesehen, vielleicht auch mit Energie, also sowas wie erneuerbare Energien hat mich immer sehr gereizt.
Mhm.
Das fand ich mega spannend. Also wie gesagt, dann da irgendwie in der Forschung, ob dann vielleicht irgendwann mal ein Vorstandsposten mit dabei wäre. Klar, nimmt man mit, wenn das mal so kommen sollte, aber ja,
okay.
Das war so meine Vorstellung.
Und dann, während du es deinem Dozenten erklärt hast, wurde dir klar?
Ja, so ein bisschen. Da wurde mir klar, Mensch, vielleicht ist es ja gar nicht mal so scheiße, was ich schon die ganze Zeit irgendwie habe.
Das ist natürlich das Tolle, finde ich mal, bei vielen Kollegen, die schon sehr früh damit angefangen haben, auch als Kinder. Dann hast du halt ein bestimmtes Alter erreicht und hast aber schon, ich weiß nicht, spinne jetzt, bist du 30 geworden und dann hast du aber schon 24 Jahre Berufserfahrung gesammelt. Das ist ja genau das, was viele in anderen Berufen eigentlich wollen. Du kommst vom Studium, suchst einen Job, findest aber nichts, weil die Leute gerne zwar gut ausgebildete Menschen haben wollen, aber am besten halt auch schon gleich mit 10 Jahren Berufserfahrung.
Ja, ganz
wie
genau.
Wie soll das gehen?
Ja.
Hier bei uns, gut, da gibt es ja sowieso teilweise ganz andere Gesetze, aber da ist das halt überhaupt nicht so. Gerade wenn du als Kind reingekommen bist.
Ja.
Hast du dir überlegt, denn nochmal eine Schule zu besuchen oder nochmal eine andere Ausbildung zu machen? Oder war das für dich klar, das läuft gerade und hier mache ich weiter, hier bin ich?
Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das für mich entschieden habe, so, ich lasse das Studium jetzt sein.
Ja.
Ich konzentriere mich nur auf Synchron. Das war zum einen einer der glücklichsten Momente in meinem Leben, weil von einem auf den anderen Tag so ein riesiger Stein von den Schultern, also so eine Last von den Schultern einfach abgefallen ist, weil ich mir wirklich immer so einen Druck damit gemacht habe, dass ich das unbedingt irgendwie, ja, diesen Weg machen muss und einschlagen muss und schaffen muss. Das war echt schön. Also hat sich richtig geil angefühlt, wie Urlaub im Endeffekt.
Wie alt warst du da ungefähr?
Da war ich, ja, Anfang, Mitte 20.
Ja. Das ist ja auch ein wichtiges, oder ein Alter, wo sich, glaube ich, viele junge Leute einen Weg entscheidet oder wo die Suche nach einem Weg sehr stark ist.
Ja.
Und dann hast du einfach immer gesprochen und irgendwann auch gemerkt, hey, ich habe auch Affinitäten zu Regie oder zum Buchschreiben.
Na, das war so ein bisschen mein eigener Anspruch an mich selbst, dass ich mir dachte so, ja, okay, wenn ich jetzt diesen Weg einschlage, dann muss ich auch auf jeden Fall irgendwie gucken, kann ich mich da noch weiterentwickeln? Also wenn man das jetzt weiterentwickeln nennen will, es ist ja beides was ganz Eigenständiges für sich, was viel erfordert, einem viel abfordert. Und da dachte ich mir, ja klar, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Hab deswegen angefangen, Bücher zu schreiben, damit man eben dann irgendwann das Handwerk hat, was man als Regisseur braucht, damit man eben auch mal umtexten kann, etc. Ja, und hab dann damit eben auch ein paar Jahre später dann mit der Regie angefangen. Was mich auch bis jetzt begleitet, was ich auch cool finde. Und trotz alledem würde ich jetzt nicht irgendwie mich nur in eine Ecke schieben wollen. Also ich fühle mich eigentlich wirklich als Sprecher extrem wohl. Und ab und zu, wenn man ein schönes Projekt irgendwie angeboten kriegt, dann übernehme ich natürlich auch gerne Regie. Aber das Herz hängt bei beidem so ein bisschen. Und unbeschwerter lebt man, würde ich mal sagen, tatsächlich als Sprecher.
Warum?
Zum einen hat man natürlich weniger Verantwortung. Und man ist nicht so lang mit einem Projekt sozusagen im Kopf beschäftigt. Also als Sprecher kommst du in der Früh ins Studio, machst irgendwie ein paar Stunden das eine Projekt und dann sagst du tschüss, war cool, gehst zum nächsten und machst nochmal 2-3 Stunden und das war der Tag. Und in der Regie sitzt du halt den ganzen Tag mit dem einen Projekt und musst dich halt mit allen Sachen, die du da hast, beschäftigen und musst überall darauf achten, dass alles zusammenpasst und darfst nichts vergessen und oh, wie haben wir das ausgesprochen und da ist man halt einfach irgendwie mit dem Kopf noch viel, bisschen
viel
verhaftet.
Länger, viel länger man dabei.
Nimmst viel länger dabei Hause, und ne? Man nimmt es mit nach Hause, genau. Ja.
Ja. Und außerdem musst du dich ja auch mit wesentlich mehr Leuten auseinandersetzen.
Das auch, ja.
Du hast auch oftmals Redaktionen, die eigene Wünsche haben. Die
man hat bestimmte Regularien, etc. Muss man alles berücksichtigen, ganz genau. Ja.
Hast du denn, gibt es da eine Arbeit, wo du sagst, eine Regiearbeit, Das war echt schwer. Das war echt eine lange oder eine schwierige Zeit, eine dunkle Phase.
Könnte ich so jetzt nicht wirklich sagen. Also mir hat alles, was ich bis jetzt gemacht habe, irgendwie auch Spaß gemacht. So ist es nicht. Natürlich ist es dann eher so, dass wenn eine Serie extrem viele Folgen oder Staffeln oder irgendwas hat, dass du dann auf Dauer sagst, oh ja, irgendwie ist jetzt so ein bisschen die Luft raus. Ich weiß jetzt nicht, ob wenn jetzt noch eine Staffel kommen würde, ob ich dann nochmal irgendwie sagen würde, yo, mega cool. Aber eigentlich macht alles nach wie vor Spaß oder hat Spaß gemacht.
Wenn ich kurz noch eine Anekdote erzählen durfte.
Wir bitten darum, Adam. Hau raus.
Wir hatten gemeinsam mit Roman eine Serie aufgenommen. Roman hatte Regie geführt.
Ja. Yeah.
Und die Sprecherin, die dran war, sie kam bereits kurz vor 18 Uhr ins Atelier und um Punkt 18 Uhr sollten wir beginnen. Und der Cutter-Kollege war noch nicht an seinem Platz im Atelier. Wir beide saßen schon bereits in der Regie und die Sprecherin stand am Mikrofon und sagte, Ja, es ist schon 18 Uhr und der Take läuft immer noch nicht. So, somit fing es schon mal an. Wir meinten dann, ja, der Cutter müsste jeden Augenblick kommen.
Genau.
So. Da war sie schon so verärgert darüber. So ein paar Minuten später kam er dann auch. Er war noch in einem anderen Projekt beschäftigt, hat sich dann auch bei allen entschuldigt. Und dann wollten wir auch loslegen. Bevor wir loslegen konnten, sagte sie dann, ja, Herr Regisseur, dann erzählen Sie mal, was muss ich über diese Folge wissen? Machen Sie mal eine kurze Inhaltsangabe. So, und dabei waren ihre Blicke auf mich gerichtet. Roman fing dann an zu erzählen, um was es sich in der Episode handelte.
Genau, ja.
Ihre Blicke waren immer noch auf mich gerichtet. Sie bedankte sich dann bei Roman und fragte, warum erzählen Sie mir das alles und nicht der Regisseur? Daraufhin meinte ich, ich mache den Ton, der Roman ist der Regisseur. Ach so! Aber ja, ja. Das war ein Ateliertag, den ich Zeit meines Lebens nicht vergessen werde.
Ja.
Das waren um die 30 Takes, die wir aufgenommen haben.
Ja.
Aber gefühlt waren es 300, ja.
Es war lustig. Es war lustig.
Ja, so unterschiedlich kann das sein.
Ja. Ich nehme an, es war keine ganz junge Kollegin.
Ja, es war eine etwas ältere Kollegin. Eine sehr gute Kollegin, muss man auch dazu sagen. Aber die kannte das halt einfach anders. Die ist davon ausgegangen, okay, der Regisseur, der muss mindestens, ich weiß nicht was, 40, 50 Jahre alt sein. Anders kann das ja gar nicht sein. Und mit der Einstellung ging es dann los. Und es gab noch ein paar andere nette Dinge an dem Abend. Aber wir haben es alles gemeistert und es ist schön geworden. Ja.
Voll gut.
Ja, ich glaube auch immer ganz ehrlich, alles hat seine Zeit. Es gibt immer so Projekte, wo ich auch denke, oder wo ich mich dabei ertappe zu denken, oh Mann, wäre ganz schön gewesen, wenn hier ein jüngerer Regisseur gesessen hätte,
genau,
ein zeitgemäßerer, der den Zeitgeist dieser Serie oder der Sprache auch wirklich besser erfasst als ein älterer Kollege und umgekehrt.
Ja.
Gibt natürlich auch Filme, wo man sagt, oh, das ist wirklich irgendwie was, wo du halt vielleicht doch ein bisschen mehr Lebenserfahrung brauchst oder das zumindest nicht schadet. Aber meistens ist es doch eher umgekehrt, dass ich teilweise denke, ohne den älteren Kollegen da jetzt zu nahe treten zu wollen. Natürlich gibt es auch welche, die da sehr wohl mitziehen und das können. Mhm. Aber es gibt halt auch manchmal Kollegen, die auch dem Englischen einfach nicht so mächtig sind und dann sich damit schwer tun, das zu adaptieren, was da halt eigentlich gerade so abgeht. Insofern, Shoutout an alle Regie-Kollegen, die schon ein, zwei Jahre in diesem Beruf sind. Vertraut der jüngeren Generation, der Jugendsprache. Genau. Naja, manchmal auch nicht.
Ja, nee, das ist so. Das ist so.
Wie viele Wochen wart ihr zusammen im Atelier da?
Das hat oft gewechselt.
Okay.
Das war in einer Firma, wo leider Gottes die Belegschaften ständig rotieren. Okay. Jeder, der dabei ist, weiß wahrscheinlich, welche Firma gemeint ist. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, Adam, wie lange, weil wir kennen uns ja trotzdem auch ab von der Regie schon irgendwie eine Weile.
Ja.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Wodurch? Durchsprechen meinst du jetzt einfach?
Durchsprechen, ja. Also wir haben uns,
Dachte,
ich weiß nicht wo, wahrscheinlich du hattest entweder als Tonmeister irgendwo gearbeitet oder man hat sich irgendwo mal so getroffen, ich weiß es gar nicht mehr.
Das muss im Studio irgendwo gewesen sein, aber mir ist es so, als ob ich Roman schon seit einer Ewigkeit...
Wir kannten uns auf jeden Fall davor schon, glaube ich, vor dem Projekt, ja.
Nee, auf jeden Fall vor diesem Projekt. Aber ich habe das Gefühl, als ob ich Roman schon seit einer Ewigkeit kenne.
Ja, ja.
Aber du hast jetzt nicht zufällig auch schon eine Rap-Karriere hinter dir und ihr habt mal zusammen Musik gemacht oder so.
Nee.
Also daran würde ich mich erinnern. Dem ist nicht so.
Dass ihr euch gebettelt habt oder so.
Nee.
Ja,
nee.
Man könnte ja auch ein Feature miteinander.
Natürlich. Aber Freestyle-Battle ist natürlich auch...
Ja, immer diese Vorurteile, weil es halt gegen die Hip-Hop-Community. Aber anyway.
Aber vor sowas ziehe ich mega den Hut, also ohne Scheiß. Das ist absolute Königsdisziplin, irgendwie Freestyle, irgendwie dann da was runter zu rappen oder so.
Wohl wahr.
Boah,
ja,
heftig.
Ja.
Was hörst du für Mucke?
Oh, bunt gemischt. Das ist bei mir so eine Frage, ich höre alles. Also von Hip-Hop über Jazz, Techno, alles Mögliche.
Hast du so eine Jugendzeit gehabt, die so durch Musik geprägt
ja,
war?
Ja, definitiv, das schon. Also ich habe in dem ganzen Alter, ich sag mal so als typischer Jugendlicher, so um die 16 Jahre rum, da habe ich hauptsächlich Hip-Hop gehört, amerikanischen, also hier Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Exhibit, wie sie alle heißen.
Hä? N.W.A.
Ja, genau.
Terrace One, Tim Dogg.
Ja, Mann.
Hast du, hast du einen Lieblingstitel für uns, für unsere Playlist?
Ein Lieblingstitel?
Oder einen, den du immer wieder gerne hörst?
Lass mich mal überlegen. Ja, klar. Einer meiner Lieblingstitel ist Break Your Neck von Busta Rhymes.
Okay.
Liebe ich immer noch.
Setzen wir drauf.
Ja, ja.
Sehr cool. Und sag mal, wann hat es dich von München nach Berlin verschlagen? Oder war das immer erstmal so wechselhaft und dann doch mal länger? Oder wie ist denn das bei dir?
Also, das war auf jeden Fall nach der Zeit, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt nur Synchron.
Ja.
Da war ich damals mit meiner damaligen Freundin, haben wir uns ein bisschen orientiert, so ja, okay, was kann man alles machen? Hier in München kennen wir ja alles. Wir können uns ja auch mal theoretisch in Berlin vorstellen. Und das haben wir dann gemacht und haben hier über mal Hallo gesagt. Und
auch eine Kollegin?
Auch eine Kollegin, die Gabi Petermann.
Okay.
So sind wir dann zumindest hier schon mal so ein kleines bisschen in den Köpfen der Aufnahmeleiter und Regisseure gelandet und haben dann immer mal wieder kleinere Sachen gemacht. Ist halt immer so eine Sache, wenn man sagt, okay, man kommt auch mal für eine kleinere Rolle, rentiert sich halt dann trotzdem nur, wenn die zumindest so groß ist, dass sich der Fahrtweg und vielleicht auch mal die Unterkunft oder so rechnet. Und das hat dann tatsächlich erst ein paar Jahre später angefangen, dass es irgendwie mit Serien und so viel wurde, dass ich dann irgendwann so viel gependelt bin, dass ich dann irgendwann mich in keiner Stadt mehr wirklich zu Hause gefühlt habe. Ich war dann in beiden Städten irgendwie zu 50%. Da war dann auch schon, die Beziehung mit Gabi war dann auch irgendwann schon wieder vorbei. Mit der war ich aber sehr lange, sehr glücklich zusammen auch.
Und ihr seid offensichtlich und im Guten auseinander.
Wir sind im Guten auseinander, wir verstehen uns auch immer noch super. Und das war dann aber schon wieder eine Zeit, wo ich dann eine neue Freundin kennengelernt hatte hier in Berlin.
Ja.
Und wo für mich dann so ein bisschen das Augenmerk mehr auf die Stadt Berlin gerückt ist, weil ich mir dachte, okay, jetzt bin ich eh schon in beiden Städten zur Hälfte. Jetzt hast du in Berlin aber auch noch eine Freundin. Dann wird es sich doch anbieten, vielleicht wirklich herzuziehen. Und das war für mich dann der springende Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, gut, komm, machst du. Und dann bin ich hergezogen.
Wie hast du die Stadt anfangs erlebt? Bist du mit ihr klargekommen, warm geworden oder
ja und nein, war so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen, weil ich hier durch meine Freundin natürlich direkt Anschluss hatte. Ich habe viele Leute irgendwie dadurch gekannt aus ihrem Freundeskreis.
Ist sie Berlinerin?
Sie ist Berlinerin, ja. Ihre Familie kommt nicht gebürtig aus Berlin, aber sie ist fast ihr ganzes Leben hier aufgewachsen. Ja. Also war da eine große Community sozusagen da, in der ich mich sofort wohlgefühlt habe. Und ich kannte dann auch die Ecken, wo man sich halt irgendwie dann getroffen hat zum Essen gehen, zum Eis essen oder was weiß ich, Unternehmen, wo man halt gemerkt hat, so ja, da ist es schön, das gefällt mir. Und aber gerade deswegen, weil ich irgendwie durch meine Freundin direkt so gelenkt war, hat es erst ganz, ganz, ganz viel später bei mir angefangen, dass ich die Stadt nochmal selber erlebt und kennengelernt habe. Also das musste dann wirklich erst dauern, bis diese Beziehung auch wieder vorbei war. Auch mit der war ich lang und glücklich zusammen und habe dann sozusagen wirklich als Single die Stadt nochmal ganz anders erfahren. Was jetzt gar nicht heißen muss, dass ich hier irgendwie alles mitgenommen habe, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, sondern was einfach heißt, dass man
gab's
die Stadt...
Tinder schon?
Wahrscheinlich gab es so da Raum Tinder stehen. Schon, ja. aber was einfach gehießen hat, dass ich wirklich einfach die Stadt nochmal ganz anders erfahren habe. Ich war einfach
ungebunden
in der Nachtwelt unterwegs, in Restaurants unterwegs, in ganz anderen Vierteln als davor, wo halt so davor manchmal man gesagt hat, so ja, da fährt man nicht hin, weil es irgendwie entweder zu weit weg ist oder weil man es vielleicht auch nicht mag oder so. Und ich bin da aber relativ offen und habe dann irgendwie diesen ganzen Berliner Osten auch nochmal komplett neu erlebt und habe ich total lieben gelernt. Also das ist so eine mega Bandbreite, die Berlin einem bietet, weil man wirklich halt alles hat von schickimicki bis abgefuckt. Und genau das ist das, was für mich auch so diesen Reiz an Berlin ausmacht. Deswegen, ja, war für mich eine zweite neue Erfahrung von Berlin.
Okay.
Und hat lang gedauert, bis ich dann sozusagen tatsächlich komplett warm geworden bin mit all dem, was dazugehört.
Wie viele Jahre waren das denn so ungefähr?
Ich würde mal sagen 3-4 Jahre mindestens. Ab dem Zeitpunkt, wo ich in Berlin gelebt habe, gewohnt habe.
Und sind die Berliner so direkt und rabiat?
Teils, teils.
Und so also, kacke unfreundlich?
Typische, Aussage so kommt drauf an. Also da findest du genauso auch einen Bayern, der genauso direkt ist und dir irgendwie was an den Kopf wirft und was man vielleicht irgendwie komisch auffasst. Also das Einzige, was ich merke, ist, und das ist wahrscheinlich für jede Stadt zutreffend, das, was man den Menschen gibt oder irgendwie nach außen strahlt, das kriegt man auch zurückgespiegelt. Mhm. Und da ist es vollkommen Wumpe, in welcher Stadt du bist.
Ich ziehe vor jedem Menschen den Hut, der, egal wo er herkommt, nach Berlin zieht und auch in Berlin bleibt. Weil ich glaube, das ist für viele echt nicht einfach. Es ist wirklich, glaube ich, für viele nicht einfach. Und gerade auch ist natürlich von Vorteil, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich an die Hand nimmt und der dir ein bisschen was zeigt. Ich muss immer an die Zeit denken, als ich nach Neukölln gezogen bin und kurz danach ein Pärchen aus Münster in die Wohnung, in die Nachbarwohnung eingezogen ist. Diese Wohnung wollte ich eigentlich haben und war ein bisschen frustriert. Das hat sich später als gut rausgestellt, weil da war dann Wasserschaden und alles, dass ich die nicht bekommen habe, die Wohnung. Aber
du warst das mit dem Wasserschaden.
Ich habe ja nie oben drüber gewohnt, sondern neben dran.
Schön mit dem Gartenstock, genau. Ganze Sachen an die Wand dran.
Und dieses Pärchen, die armen Mädchen, die haben es, glaube ich, 2 oder 3 Monate ausgehalten. Also die Mindestmietdauer und haben danach gekündigt und sind wieder weggezogen.
Ach, krass.
Weil sie mit Berlin einfach nicht warm geworden sind. Es war halt nicht ihrs. Und klar, sie kamen natürlich beide aus einem anderen Umfeld. Und da ist es oftmals schwer, neben allen Versprechungen und allen schönen Seiten, die diese Stadt, wie du ja gesagt hast, zu bieten hat, hat sie halt auch durchaus ihre sehr rauen Seiten, ihre Schattenseiten und muss man halt mögen. So,
ja, muss man mögen oder man muss halt wissen, wo man sich zu Hause fühlt. Also ich persönlich bevorzuge es zum Beispiel an dem Standort, wo ich meine Wohnung habe oder also derzeit Wohnung, vielleicht wird es irgendwann mal ein Haus, wer weiß, dass ich da irgendwie ein bisschen Grün außenrum habe, dass es ein bisschen ruhiger ist, dass ich mich wohlfühle. Und wenn ich mal Bock habe irgendwie auf ein bisschen Action und was anderes, dann finde ich zum Beispiel eben es mega geil, dass man halt dann mal in die, ich sag jetzt mal, etwas runtergewirtschafteteren Straßen geht, wo man sich vielleicht ein bisschen zu einer falschen Uhrzeit nicht mehr ganz so wohlfühlen würde. Aber ja, das, also...
Du so weißt dich ja mich, zu wehren.
Ja, ich als Mann, ja, natürlich. Für eine Frau mag das natürlich auch nochmal anders sein. Aber so hat es für mich ganz gut funktioniert, dass ich gesagt habe, okay, ich wohne da, wo heile Welt ist im Endeffekt und wenn ich ein bisschen Action will, dann gehe ich dahin, wo die Action ist.
Und sag mal, apropos wehren, Roman, deine Leidenschaft und deine Liebe zum Sport, wann hat das angefangen?
Oh, früh, seit ich denken kann. Also... war schon immer für mich so mit der wichtigste Ausgleich, den ich hatte. Okay. Also allein von meinem Energiehaushalt, damit ich mich wohlfühle, damit ich auch nicht irgendwie komisch drauf bin oder irgendwas, hat mir das immer geholfen.
Mhm. Ja. Womit hast du angefangen? Was waren so deine ersten
Vereine
oder Lieblingssportarten?
Ich überlege gerade, was fängt man als Kind alles an? Alles. Fußball, Basketball, Fahrradfahren, ganz, ganz viel.
Mountainbike oder Rennrad?
BMXen. Ja, BMXen. Geil. Jahrelang, bis vor kurzem, könnte man sagen.
Okay.
Ja. Ich habe mir jetzt gerade erst vor kurzem ein E-Bike geholt, was auch unglaublich viel Spaß macht jetzt. Was dann vollgefedert ist, also jetzt mal so komplette, andere Welt für mich, aber mega geil. Nee, genau, BMX.
Halfpipe, alles?
Skaterpark? Halfpipe auch, aber tatsächlich eher so ein bisschen Richtung Doubles und Kicker und was weiß ich was, also so im Grünen.
Ja.
Wir hatten damals bei uns in Grünwald eben den sogenannten Bombenkrater. Der hieß so, ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Bombenkrater war, aber es sah eben so aus. Das war im Tal, also in München hat man ein Hochufer und die Isar, die liegt unten sozusagen im Isartal. Mhm. Und in diesem Tal ist in Grünwald eben dieser Bombenkrater. Das heißt,
der ist immer noch da.
Los. Genau, okay. Das heißt einfach so. Ja. Und das ist wahrscheinlich einfach, geologisch so bedingt, dass da einfach diese Senke ist und da war halt eine Kuhle und da konnte man von oben halt mega steil irgendwie entweder reinspringen oder fahren und unten waren halt dann so ein paar Lines, wo man diverse Doubles und dies, das machen konnte. irgendwann wurde das jetzt, glaube ich, diesen Bombenkrater wurde dann aufgelöst. Ich weiß nicht was. Irgendjemand hat sich beschwert und dann wurden da Bäume gepflanzt. Schade. Ich fand es schade, weil so hat man den Jugendlichen immer eine Möglichkeit gegeben, irgendwie die Freizeit zu füllen, ohne irgendwie Scheiße zu bauen, Drogen zu nehmen oder was auch immer. Ja, es gibt immer irgendjemanden, der sich an irgendwas stört. Ich fand es schade.
Absolut.
Aber das war immer cool.
Okay.
Genau. Also ja, was noch? Schwimmen, Judo, Tennis, Skifahren. Schlittenfahren, was geht.
Klettern
auch, ja, genau. Halt immer so spaßesmäßig, irgendwie Bäume rauf und runter.
Okay.
Hat dann später angefangen, dass ich irgendwie gesehen habe, so ja krass, es gibt ja auch so Boulderhallen und Kletterhallen und man kann ja auch da irgendwie voll cool rumkraxeln. Dann hat das so ein bisschen angefangen, ja.
Und dann ansonsten auch immer noch Studio nebenbei, oder?
Genau, ja klar.
Okay.
Also das hat...
Ja, klar.
Ja, ja, obwohl...
Neben allem...
Also du meinst jetzt so Fitnessstudio, genau, studiomäßig.
Genau.
Das,
ja.
Ja, hat vielleicht gar nicht so früh angefangen, wie man meint. Ich hatte damals mit einem Kumpel sehr früh angefangen, schon Kraftsport zu machen, aber ja, das haben wir immer zu Hause gemacht.
Okay.
Also wir hatten dann so ein paar Kurzhanteln, eine Langhantelstange, eine SZ-Stange und dann haben wir halt da so ein bisschen losgelegt. Und richtig ins Fitnessstudio bin ich, glaube ich, ich weiß nicht, mit 19 oder irgendwas das erste Mal. War aber damals auch noch ein bisschen eine andere Zeit. Also heutzutage gibt es so viel mehr Fitnessstudios für so viel weniger Geld. Das gab es damals alles noch gar nicht.
Musste man damals schon mehr wollen oder?
Definitiv. Also, ja. Mhm. Also, wo ich da angefangen hatte, da gab es, glaube ich, unter 40 Euro im Monat nichts.
Mhm.
Und ja, allein das ist ja für einen jungen Menschen schon mal ein Unterschied, ob es 40 Euro sind oder 20 oder vielleicht 15,
mhm,
was es jetzt alles gibt.
Ja.
Und ja, genau.
Hat dich immer schon gezogen.
Hat mich also, immer schon ja, gezogen, ja.
Okay.
War halt, wie gesagt, so ein Ausgleich für mich. Also natürlich macht es Spaß irgendwie, wie man merkt, ja, okay, man fühlt sich irgendwie wohl, wenn man trainiert und der Körper wird irgendwie in die Richtung, wie man ihn sich vorstellt und so. Aber ja, ich war jetzt ja auch nicht bodybuilding-mäßig unterwegs, sondern einfach irgendwie athletisch, fit, muskulös, ja.
Machst du jeden Tag Sport?
Kommt drauf an, ob die Zeit da ist, ob die Lust da ist. Zurzeit eher weniger tatsächlich, weil irgendwie so viele Dinge anstehen, die ich irgendwie erledigen muss und mich kümmern muss. Aber ansonsten, ich würde mal sagen, jeden zweiten Tag.
Mhm, ja. Okay. Und dann richtig Stunde, zwei, drei?
Ja, oder? Auf jeden Fall. Mhm. Mindestens. Ja, genau.
Okay.
Sehr ja, fein.
Chapeau. Bist du sehr diszipliniert?
Ja. Also, gibt viele Sachen in meinem Leben, bei denen ich extrem diszipliniert bin. Also, denen messe ich selber irgendwie eine, was weiß ich was, hohe Priorität zu. Und dann sage ich, okay, das muss einfach sein und dann mache ich das auch immer. Ja, gibt bestimmte Lebensbereiche, wo man dann natürlich sowas stärker auslebt, aber gibt natürlich auch Bereiche, wo ich zum Beispiel natürlich mit Sicherheit nicht die Selbstdisziplin habe, die andere irgendwie vielleicht haben.
Mhm.
Aber bei den meisten Sachen würde ich sagen, ich bin sehr diszipliniert, ja.
Mhm.
Ja.
Ich denke, es gibt viele Kollegen, die wirklich, die wir auch schon zu Gast hatten, Disziplin war immer wieder mal ein Thema,
mhm,
die dadurch wirklich sehr weit gekommen sind.
Mhm.
Oder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere erste Episode denke mit Arne ja, Kaps, der auch mit seinem doch schon etwas vorangeschrittenen Alter immer noch jeden Tag sein Sportprogramm durchzieht.
Wow.
Morgens,
okay,
nach dem Aufstehen. Da kann man nur wirklich nur den Hut ziehen und sagen,
auf jeden Fall,
wow, dazu gehört auch wirklich einiges an Selbstdisziplin, um mhm, da nicht dem Müßiggang zu verfallen.
Ja, genau.
Und dann auch nach der Rente irgendwann mal zu sagen, oh, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, sondern ja, sich immer noch da durchbeißt.
Mhm.
Das ist echt sehr respektabel.
Ja, irgendwann läuft es aber dann von selber, habe ich gemerkt. Also
ja,
bei vielen Sachen, die einem am Anfang wie eine Überwindung oder eine Arbeit oder irgendwas vorkommen, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann gibt einem das auch so ein Grundgerüst im Alltag, so ein bisschen Halt und Struktur und hilft einem wieder bei vielen anderen Sachen. Deswegen stimmt es tatsächlich, was du sagst. Also wenn man, und wenn es nur Kleinigkeiten sind in seinem Alltag, wenn man die strukturiert immer durchzieht, dann flutschen viele andere Sachen automatisch hinterher.
War für dich denn die Armee eigentlich mal ein Thema?
Du musst, ein Thema in dem Sinne, ja, dass ich mich irgendwie damit auseinandersetzen musste, gehe ich hin oder nicht. Also
ja,
bei mir gab es damals noch den Wehrdienst.
Ja, deswegen.
Hatte mich aber tatsächlich ganz bewusst aktiv dagegen entschieden und bin auch noch immer davon überzeugt, weil ich bin zwar ein Waffennarr, aber rein aus technologischem Aspekt, weil ich das einfach irgendwie faszinierend finde und ich so Technik und Metall und was weiß ich, finde ich einfach geil.
Mhm.
Aber ich würde niemals in einer Situation sein wollen, wo ich wirklich einen Menschen töten oder verletzen müsste. Mhm. Und noch dazu, wenn man dann irgendwie eventuell auch noch irgendwie leicht gegängelt irgendwie gar nicht frei entscheiden könnte. Natürlich kann man da immer sagen, nein, man kann immer entscheiden und so, aber ja, die Vergangenheit zeigt, dass es eben in diversen Kriegen nicht ganz so leicht ist, dann doch nochmal zu sagen, Jungs, ich bin raus. Und nee, also was das angeht, bin ich komplett pazifistisch eingestellt.
Ja.
Also bei mir braucht es wirklich sehr, sehr viel, bis bei mir dann irgendwie die Hutschnur platzt und ich irgendwie handgreiflich werden würde oder so.
Mhm.
Habe ich auch wirklich in meinem Leben ganz, ganz selten erlebt, dass sowas mal passiert ist.
Ja, du wirkst wie ein sehr tiefen, entspannter Mensch.
Ja, bin ich auch. Ich versuche also auch immer irgendwie solchen Situationen aus dem Weg zu gehen oder die halt irgendwie beizulegen, irgendwie mit Reden. So wie man es ja auch am besten tun sollte. Ja.
Hast du dann mal so Situationen gehabt, wo du halt nicht mehr rausgekommen bist?
Ja, gab mal eine wilde Situation. Das war zur Oktoberfestzeit in München. Da war ich mit einem Kumpel, der gerade aus Slowenien zu Besuch war, und meinem Bruder, meinem kleinen Bruder.
Ja.
Da waren wir in der U-Bahn unterwegs und sind irgendwie gerade zur Wiesn gefahren, war aber nachmittags, war irgendwie 14 Uhr, 15 Uhr, also noch keine wilde Zeit. Und dann waren irgendwie in der U-Bahn halt ein paar schon sehr gut angetüdelte Typen. Und die haben irgendwie versucht, in München in der U-Bahn gibt es so einen kleinen Schlitz von so einem Mülleimer. Und die haben da versucht, eine Bierflasche irgendwie reinzukriegen, was halt nicht klappt, weil die viel breiter ist. Und haben dann irgendwie lautstark versucht, das rumzumachen. Und ich habe halt einmal irgendwie so ein bisschen geguckt und habe wieder zurückgeguckt. Und das hat schon ausgereicht als Anlasser für die. Und dann kam irgendwie einer von denen, hat mich irgendwie in den Schwitzkasten genommen, sodass ich mich eigentlich nicht mehr bewegen konnte. Und der andere kam außen rumgerannt und hat mir erstmal richtig schön so einen Headnut gegeben.
Boah.
Und das ist erstmal so Punkt 1, wo man denkt so, okay, muss nicht sein. Und dann fing es aber an, dass er irgendwie meinen Bruder, der mir gegenüber saß, irgendwie am Kopf gepackt hat, ja, und so Richtung sein Knie gezogen hat.
Ja.
Und da ist bei mir irgendwie so eine komplette Sicherung durchgeknallt. Da hat mich dann nichts mehr gehalten. Da war ich dann sofort aufgestanden und habe den weggeschubst. Und das ging dann noch ein bisschen rund in der U-Bahn. Mhm. Vor allem in der U-Bahn kannst du ja nicht wegrennen oder irgendwas machen. Und
ja,
leider Gottes, die Zivilcourage von den meisten Menschen ist kaum vorhanden.
Ja, ist sehr begrenzt.
Leider in der gesamten
teilweise.
U-Bahn hat niemand irgendwas gemacht oder gesagt oder nix.
Mhm. Mhm. Konntest du jemanden direkt ansprechen? Man sagt ja immer, ne, du sollst halt nicht in
die breite Menge. Das ging so rum, das waren vier Typen und die waren alle, wie gesagt, schon gut alkoholisiert und gingen dann da alle auf uns los.
Mhm.
Und als ich dann angefangen habe, den einen irgendwie wegzuschubsen, gingen die alle auf einmal auf mich los und ich habe dann nur versucht, die auf Abstand zu halten. Der eine hat sich irgendwie an meiner Faust blutig geschlagen, weil er immer mit seinem Kopf weiter da mir Headnuts geben wollte. War sein Pech. Ich habe es dann aber geschafft, die einfach irgendwie an der nächsten Haltestelle aus der U-Bahn rauszuzerren, damit ich einfach nur die Möglichkeit hatte, nicht mehr in diesem beengten Raum mit denen alleine zu sein, weil keine Ahnung, was dann passiert wäre irgendwann.
Ja, ja.
Und dann kam zum Glück irgendwann ein Mann, der mit einer sehr lauten, autoritären Stimme gesagt hat, es reicht und haut sofort ab, ich hole die Polizei. Und dann sind die abgedampft. Das war im Endeffekt unsere Rettung. Ansonsten, keine Ahnung. Ich meine, wir wären dann irgendwie auch wahrscheinlich irgendwann weggerannt, weil die Möglichkeit da war, aber
letztlich,
das
also
war scheiße, ja.
Doch jemand mit Zivilcourage, der sich eingemischt hat.
Im Endeffekt, ja. Genau.
Okay, ja. Gut, ja. Ah, schwieriges Thema, ne? Wie verhält man sich? Gibt ja auch genügend Beispiele, leider, wo das dann nach hinten losgegangen ist.
Mhm.
Aber an sich ist es immer richtig. Und wenn sich mehr Leute dann einmischen und
genau,
halt sagen,
im Zweifelsfalle,
Leute,
wenn man sich alleine nicht traut, dann mit einem anderen sich kurz absprechen oder Blickkontakt, dass man zusammen was sagt oder mal einschreitet.
Absolut.
Mhm. Immer richtig.
Ja, und gucken, dass man so eine Situation möglichst klärt. Und
Na
klar, richtig ist natürlich immer versuchen, sich aus der Situation rauszuziehen und halt nicht die Konfrontation zu suchen.
Genau.
Es sei denn, beide möchten das, dann kann von mir aus jeder tun, was er will, solange keine Unschuldigen damit reingezogen werden.
Ja, genau.
Mhm.
Aber ich hab auch diverse Kampfsporten in meinem Leben schon ausprobiert oder eine Weile lang gemacht.
Du hast Judo erwähnt?
Genau, Judo hatte ich schon ganz früh mit angefangen. Ich hatte dann auch mal Kung-Fu ausprobiert, aber nur kurz. Dann Kickboxen so ein bisschen.
Ja.
Dann hatte ich Nindokai gemacht. Das ist so eine Mischung aus diversen Kampfsportarten. Und was ich in fast allen von diesen Kampfsportarten gelernt habe, vor allem in denen, die sehr straßenbezogen waren, die beste Verteidigung ist weglaufen. Das klingt nach Schisser und klingt irgendwie blöd und nicht nach dem, was die Sportart einem vermitteln sollte, aber das ist das Effektivste.
Genau, Tech-Rennen weg.
Wenn man die Möglichkeit hat, einfach Fersengeld geben.
Mhm.
Passiert dir am wenigsten. Weil man kann noch so gut sein, du brauchst bloß einmal Pech haben und dann hast du das Messer in Rippen oder was auch immer was und Flasche auf dem Kopf, was auch immer.
So ist
dann war es das.
Interessant, wir hatten das Thema mit Dennis, glaube ich, auch. Der ja auch sich zu wehren weiß. Und ja, du, Kampfsport ist einfach immer gut. Ich glaube, auch für die Charakterbildung.
Ja, definitiv. Für Selbstvertrauen.
Für jeden Menschen zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind. Und halt auch Respekt vor, wie du sagst, vor Konfrontation zu haben. Weil, wie du genau sagst, ne, egal wie gut man ist, irgendwie einstecken tust du trotzdem was. Also
ganz genau.
Egal, ob es nur ein paar Schläge sind oder so. Aber muss ja nicht sein. Oder es muss sein und dann kann man sich vielleicht wenigstens wehren.
Genau.
Aber
so
gut.
Ist es.
Gut, ja. Gut. Also, Leute, macht Kampfsport. Ich glaube, die Sarah Alles hat auch gerade auf ihrem Instagram-Channel eine ganz coole, wie soll ich sagen, Rubrik, wo es um Konfliktvermeidung geht.
Ja.
So, und gerade für die Damen, wie man denn am besten sich aus so einer Situation herausbewegt, beziehungsweise wie man sie vermeiden kann.
Natürlich.
Sarah werden wir auch nochmal fragen, ob sie sich zu uns gesellen möchte. Aber an dieser Stelle schon mal ein kleiner Wink. Wer möchte, kann da ja mal raufklicken. Mal gucken, ob das was für ihn beziehungsweise für sie ist. Roman, kannst du denn eine deiner schönsten Synchronarbeiten benennen, beziehungsweise eine, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Etwas, was man gerade gucken kann, wo du sagen würdest, damit, mit dieser Arbeit fühle ich mich sehr wohl und wer mich hören möchte, der sollte sich diesen Film oder diese Serie angucken.
Also zum einen gibt es gerade einen ziemlich süßen Kinderfilm namens Arlo the Alligator Boy. Da habe ich Regie geführt. Wie gesagt, auf Netflix das Ganze. Ja. Den kann man angucken. Der ist extrem schön gemacht. Wirklich,
für
wirklich
cool.
Für
welche Altersgruppe ist das?
Das ist Kinder.
Für kleinere oder schon für größere? Oder?
Ja, geht beides. Ich würde eher sagen für kleinere Kinder, aber funktioniert, ich sag jetzt mal, bis, ich weiß nicht was, ja, bis Jugendliche. Mhm. Jugendliche finden es dann wahrscheinlich irgendwann ein bisschen langweilig. Also, aber extrem süß gemacht, super, super lieb und da haben wir eine schöne Arbeit abgeliefert, glaube ich. Ja.
Okay. Und?
Ansonsten sprechen, ich habe gerade einen sehr coolen Kinofilm gemacht, über den ich aber leider noch nichts erzählen darf.
Es kommt ja einiges jetzt in der nächsten Zeit.
Ja, und ich fand es auch schön, weil das war nach langem jetzt nach dieser Corona-Pause, also nach der Kino-Corona-Pause, weil da wirklich extrem wenig Kino gemacht wurde in der Zeit, war das wieder der erste Kinofilm, den ich gemacht habe. Der war davor schon in der Planung und ich hatte auch schon Termine und Optionen und bla. Und dann kam alles dazwischen und es hat sich alles verzögert um, ich glaube, mittlerweile fast ein Jahr. Und den haben wir jetzt gemacht. Ist natürlich ein blödes Beispiel, über den kann ich nichts erzählen.
Aber kannst du denn, aber etwas kannst du bestimmt verraten, und zwar welches Genre es ist.
Es ist Kriegs-Action-Drama.
Dann kann man ja mal speckern, was so in nächster Zeit in den Kinos läuft, in deutschen Kinos. Genau. Und vielleicht wird man da über den richtigen Film stolpern.
Ja.
Und spätestens, wenn es auf der Synchronkartei veröffentlicht wird, dann weiß man ja, um welchen Film es sich handelt. Und vielleicht, ich meine, da wir uns ja in der Zeitblase befinden und wir ja noch einige Folgen auszustrahlen haben, ist es jetzt sogar schon so weit, dass man diesen Film eben finden kann und dass man dich denn...
Also ich weiß, dass der tatsächlich erst zum Ende des Jahres hin in die Kinos kommen soll.
Na gut, ich hoffe, so lange dauert es nicht. Gut.
Aber vielleicht sieht man dann schon ein paar Trailer.
Okay.
Das wäre gut möglich.
Okay. Ja. Hast du noch ein Projekt, ein anderes Projekt, was du bewerben wollen würdest? Oder wo du sagst, guck da mal rein, da hört er mich ganz gut.
Was auf jeden Fall ein unglaublich guter Film ist, den ich einfach als Film allein schon extrem empfehlen kann, ist Whiplash.
Ah.
Mit einem meiner absoluten Lieblingsdarsteller, Miles Teller, die ich spreche. Der ist bombastisch, der Film.
Gut.
Also jetzt gar nicht wegen meiner Leistung oder irgendwas. Aber der Film selber ist wirklich super, super gut. Geht um einen Jazz-Schlagzeuger, der an einer der renommiertesten Unis irgendwie sein Handwerk lernt und ja, auf sehr harte Art und Weise eben feststellen muss, dass das nicht alles so leicht ist.
Whiplash auf, wo läuft er?
Der müsste, glaube ich, aktuell auf Netflix zu sehen sein. Ja.
Schön, cool. Gut. Kommt auch gleich mal auf die Liste.
Und
sollte angeguckt werden. Dann. Ich meine, du bist ja viel beschäftigt. Weißt du denn schon, was abgesehen von dem Kinofilm demnächst auf dich zukommt? Hast du schon viele Regie-Sachen in der Pipeline, über die du natürlich noch nicht reden darfst?
Ein bisschen was kann ich erzählen. Also gerade von dem Film, den ich gerade vorhin erwähnt habe, von dem Arlo, The Alligator Boy, da gibt es eine gleichnamige Serie.
Ah.
Beziehungsweise nicht ganz gleichnamig, aber basiert genau auf dem ganzen Ding mit den gleichen Charakteren.
Mhm.
Und das steht sozusagen in Zukunft an. Ansonsten, gehen so ein paar übliche Verdächtige der Serien weiter, in denen ich schon mit drin bin.
Mhm.
Und die meisten neuen Dinge, das erfahre ich immer erst so kurz vor knapp, wenn ich im Studio stehe.
Ja.
Ich habe ja einen Disponenten, der die Termine für mich ausmacht und meistens auch so die ganzen Anfragen, wenn es irgendwie auch um neue Sachen geht, natürlich alle annimmt.
Na klar.
Und manchmal quatsche ich mit ihm auch über solche Dinge und so, aber manchmal kommt sowas halt auch gar nicht erst zur Sprache oder man merkt dann, ach krass, okay, cool, eine neue Serie, da bin ich jetzt irgendwie dabei und okay.
Das wissen auch weniger von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern, dass dieses Geschäft ja wirklich so schnelllebig ist, dass teilweise gar nicht die Zeit ist, sich immer vorher den Film anzugucken. Wenn es ein großer Film ist, kriegt man meistens die Möglichkeit dazu, aber auch nicht immer.
Nicht immer.
Und gerade wenn es um Serien geht, wie du eben schon gesagt hast, steht man oftmals vor vollendeten Tatsachen.
So ist es.
Ja. Und stellt im Atelier fest, dass man einen pädophilen Verbrecher sprechen darf, muss, kann.
Ja, genau.
Und kann dann keinen Rückzieher mehr machen, sondern muss eben da durch.
Genau.
Ob man will oder nicht.
Ja. Ja, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus, finde ich. Dass man irgendwie ins Studio fährt und man weiß eigentlich noch gar nicht, was auf einen zukommt.
Mhm.
Und dann heißt es, okay, jetzt die und die Situation, mach mal.
Hat auch was. Hast du denn eigentlich noch als Kind mit Kollegen zusammen vor Mikro
gestanden? Ja, natürlich.
Also abgesehen von Menge, weiß ja gar nicht, ob du als Kind dann Menge gemacht hast.
Auch. Also lustigerweise ist auch diese Unterscheidung von Mengen- oder Ensemblesprecher und Rollensprecher in München nicht so drastisch.
Ja.
Also ja, natürlich kann man irgendwann mal sagen, ja, ach du, nee, auf Ensemble habe ich keinen Bock. Aber habe ich immer auch mal wieder gemacht. Also es war so, dass ich tatsächlich sehr viel Glück hatte. Ich habe von Anfang an immer Rollen irgendwie gehabt und Rollen gesprochen. Aber die Aufnahmeleiter haben mich dann immer gefragt, so du Roman, hast du nicht Lust? Magst du nicht unterstützend irgendwie da mitmachen? Da sind ein paar, die neu dabei sind. Dann kannst du denen vielleicht zeigen, wie es geht. Und dann habe ich immer gesagt, ja klar, mache ich, ist doch gar kein Problem.
Mhm.
Und da habe ich ganz oft irgendwie, also sowohl beim Ensemble, aber auch wenn man zum Beispiel Dialoge geführt hat in einer sehr bewegenden Szene oder so, dann habe ich das auch oft irgendwie mit einem Sprecherkollegen oder Sprecherin vor dem Mikro zusammen gemacht. Das war damals noch relativ normal. Und dann irgendwann fing es an mit der X-Erei. Also für alle, die nicht wissen, was das heißt, das bedeutet immer, dass man die Leute alle einzeln aufnimmt und ja, die Parts, die sie zu sprechen haben, sozusagen separat rausschneidet und aufnimmt.
Mhm. Ja. Ich glaube, wir haben das mittlerweile. Also gut, dass du es auf jeden Fall nochmal erklärst für alle, die neu dazugeschaltet haben oder es noch nicht wussten. Aber ich glaube, in so ziemlich jeder Episode kommt das mindestens einmal vor, dass wir darauf zu sprechen kommen.
Mhm, okay.
Zwangsläufig, weil es halt wirklich für viele gestandenere Kollegen immer noch oder immer wieder ein großes Thema ist und viele wirklich mit einem sehr weinenden Auge darauf zurückgucken, wie schön es doch war.
Ich muss aber sagen, ich habe ein weinendes Auge und ein lachendes oder ein neutrales Auge.
Ja.
Also das weinende ja, weil es ist natürlich schön, wenn man einen Kollegen neben sich hat, dann ist dieses Spiel nochmal irgendwie ein Stückchen privater, vielleicht auch intensiver, weil man irgendwie stärker aufeinander eingehen kann.
Mhm.
Und was ich hilfreich fand, war natürlich, dass man viel voneinander lernen konnte.
Mhm.
Wenn man jemand anderen im Studio hatte, der vielleicht auch schon viel länger dabei war oder auch einfach das Ganze anders angeht als man selbst. Man hat ja einen bestimmten Duktus oder bestimmte Betonungsbögen.
Mhm.
Und wenn man merkt, ach krass, der macht es so und das klingt auch richtig geil, da konnte man viel von lernen. Aber was ich persönlich zum Beispiel auch extrem schätze an der X-Erei, also dass man sich alleine aufnimmt, ist, dass man viel stärker in eine Art Workflow kommt. Also wenn jetzt die Arbeit nicht extrem unterbrochen wird, wenn man jeden Take irgendwie umtexten muss oder
der Tonmeister einfach nicht aus dem Knie kommt.
Oder genau, was auch immer.
Ich habe jetzt nicht zu Adam rübergekommen.
Nee, hat er nicht. Ich kann es sehen.
Genau. Nee, aber also wenn die Arbeit flutscht sozusagen und man kann selber einen Take nach dem anderen machen, dann kommt man in so einen Flow rein. Und das finde ich extrem geil. Also das feiere ich total.
Mhm.
Wenn man sehr selten kommt es noch vor, dass man auch jetzt noch irgendwie zusammen aufnimmt, aber das bedeutet dann trotzdem, dass man eben nicht gleichzeitig spricht, sondern dass man sich hintereinander dann aufnimmt. Das heißt, der eine, der sitzt halt dann im Studio und wartet kurz und der andere spricht es. Also gut, das war damals auch oft so.
Mhm.
Es war immer davon abhängig von der Technik. Ganz damals gab es noch Bänder, die waren begrenzt, da hatte man eine bestimmte Anzahl. Das war nicht alles digital, sondern da hieß es, okay, wir haben für die Hauptrollen halt irgendwie 3-4 Bänder und dann haben wir aber nur noch maximal 3 Bänder eben für alle anderen Rollen und auch die Menge und was weiß ich was. Und ein Band ist nur für Effekte gewesen. Das heißt, da musste man genau überlegen, wie viele Leute nimmt man parallel auf, also gleichzeitig, und welche nimmt man einzeln auf.
Mhm.
Und Problematisch ist natürlich, wenn zwei Leute übereinander sprechen, also überlappend oder gleichzeitig, wenn einer von beiden einen Fehler macht, also unsauber spricht, früher, später, was weiß ich was sein müsste, dann müssen beide den Take nochmal machen. Deswegen ist es theoretisch natürlich schneller, wenn man sich einzeln aufnimmt. Und heutzutage, mit allem, was digital möglich ist, kannst du 3000 Spuren in die Session reinpacken. Es ist vollkommen egal, kannst alle Leute einzeln aufnehmen und hast dadurch aber natürlich mehr Möglichkeiten zu schneiden. Das heißt, der Cutter oder die Cutterin, der kann halt natürlich sagen, ja klar, okay, kein Problem, ich schubse das ein Stückchen. Aber wenn jetzt einer drüber quatschen würde, dann geht das schon wieder nicht.
Genau. Ja. Die Schwierigkeiten unseres Berufs.
Die Schwierigkeiten des Berufs, ja. Aber deswegen finde ich es auch irgendwie ganz cool. Also ja, da muss man auch so ein bisschen mit der Zeit gehen.
Ich meine, du bist ja, man kann es glaube ich sagen, ne, dass du sehr perfektionistisch veranlagt bist. Oder
ja, kann man schon sagen.
Auch doch, ja, mit der Arbeit halt, was ja durchaus auch als sehr positiv zu bewerten ist, gerne halt wirklich ein gutes Produkt abgeben möchtest und abliefern möchtest. Fällt es dir denn dann schwer, aus dem Studio zu gehen oder eine Rolle abzuschließen? Oder würdest du gerne oder öfter gerne nochmal zurück und den einen oder anderen Take nochmal aufnehmen?
Tatsächlich bin ich da als Sprecher ziemlich unbefangen. Also ja, da habe ich immer Vertrauen in den Regisseur, dass der mich da eben so hinführt, wie er es haben will. Mhm. Und man selber hat natürlich auch ein Empfinden dafür, wie es vielleicht gut klingt, wie es richtig ist oder ob eine Betonung vielleicht anders auch schick wäre. Aber da vertraue ich dann sozusagen seinem Handwerk und sage, okay, nee, ich habe das so gut gemacht, wie ich es nach meinen Maßstäben sozusagen machen kann. Und dann passt die Sache. Und wenn ich jetzt wirklich merke, die sagen zwar alle, okay, hat für sie gepasst, aber du selber bist total unzufrieden und denkst dir so, nee, das kriege ich besser, dann sage ich das auch aber sofort. Also dann ist es auch nicht so, dass ich das dann erst später anmerke, sondern sage ich, nee, komm, ich mache noch eine.
Okay, du bietest also immer gerne noch eine an.
Genau. Das ist dann eher so tatsächlich, wenn ich in der Regie sitze, dass ich mir dann denke irgendwie so, ich höre mir nochmal den Take, der vielleicht schon vor einer Minute aufgenommen wurde, ich höre mir den doch nochmal an. Mhm. Und nur um nochmal sicher zu gehen, ich will mir selber sozusagen nochmal die zweite Meinung von mir selbst einholen, von dem eine Minute älteren Ich. Ja.
Das hilft ja auch manchmal, ne? Ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen und dann sich das nochmal in einem Fluss anzuhören.
Ganz genau.
Um zu wissen, ob sich das doch gut einbettet oder nicht.
Ganz genau. Man darf ja nie unterschätzen, es gibt ja so viel, was da zu beachten ist mit den Anschlüssen, wer davor, wer danach gesprochen hat, Lautstärken, Intentionen.
Es ist wie ein Orchester, was man dirigieren muss. Und so das obliegt alles dann dem Regisseur und dem Tonmeister natürlich.
Ja.
Wie man dann Sachen einfängt. Teilweise nimmst du in unterschiedlichen Studios mit dem gleichen Projekt auf. Ein Studio, was weiß ich, belegt ist oder vielleicht mal ausfällt oder so. Und jeder Raum klingt ja auch anders. Man mag es kaum glauben, aber jeder Raum klingt anders.
Das stimmt.
Wenn man auch das gleiche Mikrofon drin hat, es ist nicht immer gleich, oder Etten?
Absolut.
Danke, vielen Dank, Adam. Keine weiteren Fragen.
Außer die Räume sind komplett baugleich und gleiche Geometrie und Pipapo.
Ja, dann bedarf es schon einem sehr feinen Gehör, glaube ich, dann Nuancen zu unterscheiden.
Genau.
Aber das ist doch wenig der Fall.
Das stimmt. Ja.
Wie sehr machst du dir denn Gedanken, wenn du mal in Foren, falls du in Foren mal so mitbekommst, über eine Synchronarbeit, wo diskutiert wird und wie sehr nimmt man sowas zu Herzen?
Also ich gucke bei solchen Foren ehrlich gesagt nie rein. Also ist irgendwie generell nicht meine Welt, so Foren und sowas. Ich kenne das aus anderen Sachen, wenn man mal irgendwas recherchiert im Internet und ich bin in irgendeinem Forum gelandet und die Leute gehen sich immer, und zwar wirklich zu 100% immer irgendwann an die Gurgel wegen irgendwas.
Nichtigkeiten meistens.
Meistens Nichtigkeiten, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Deswegen, keine Ahnung, das ist mein persönliches Empfinden, aber ich kann mit Foren nicht so viel anfangen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass da natürlich sehr kontrovers diskutiert wird, was ja auch vielleicht gut ist, aber ja. Also wenn man dann theoretisch persönlich das Thema ist in so einem Forum, dann will ich gar nicht alles wissen. Also ich will so eine Information, wenn es eine gut gemeinte Kritik ist oder sowas, durchaus wissen, aber dafür habe ich dann gute Freunde, dafür habe ich Familie und das ist mir dann auch sehr viel mehr wert, weil die fachlich einfach für mich eine höhere Aussagekraft haben und wenn die mir dann was sagen, dann nehme ich mir das zu Herzen auch und dann arbeite ich auch an mir oder so, aber mit Foren, das ist nicht meine Welt.
Ich meine, kann ja auch Lob sein, weißt du, dass man da
du, natürlich,
Lob
klar.
nimmt,
Anerkennung. Nee,
meine, ja. Zum Beispiel bei Achim war das so, dass er, bevor er die Rolle Thaddäus bei SpongeBob bekam, dass halt vor ihm ein anderer Sprecher den Thaddäus gesprochen hat. Und darüber haben sich halt die Zuschauer dann doch etwas echauffiert, wo es dann halt ein Casting gab und wo im Nachhinein dann halt Achim die Rolle Thaddäus dann übernommen hat.
Durch die Macht der Fans, ja.
Genau.
Verstehe, okay.
Das ist insofern auch teilweise sehr, sehr positiv zu bewerten.
Aber das ist das perfekte Beispiel. Also gab ja auch den Fall bei den Simpsons, wo dann irgendwann Anke Engelke Marge übernommen hat. Und sie macht es extrem gut. Sie ist, glaube ich, so oder so eine sehr gute Synchronsprecherin.
Absolut,
auch.
Ich ziehe meinen Hut vor ihr, was die
drauf hat. Total. Aber es ist halt einfach eine unglaublich schwierige Aufgabe, so ein Erbe anzutreten, was so eine große Fangemeinde hat.
Ja.
Und sobald man was gewöhnt ist zu hören, ist alles andere, was danach kommt, immer nicht ganz so gut. Das kann unglaublich geil sein, aber das ist halt dann trotzdem nicht das, wie man es gewöhnt ist. Und deswegen ist es nicht so geil. Und deswegen ist das, gerade das ist das beste Beispiel, da kann man eigentlich nur ja, ein schweres Erbe antreten.
Ja, kannst du,
wenn man eine Rolle übernimmt.
Fast nur verlieren, ja.
Ja.
Und wenn du, auch wenn du genauso klingst, ja, gibt es ja auch manchmal, ist eher die Seltenheit, ob da die Fans draufstehen, teilweise.
Du, es gibt wahrscheinlich auch Gegenbeispiele, wo dann vielleicht der Nachfolgesprecher oder die Sprecherin das irgendwie sogar noch cooler macht, aber in aller Regel.
In aller Regel kriegt man erstmal eins auf den Deckel.
Kriegt man erstmal fett weg, ja, genau.
Daddelst du? Zockst du?
Ja, ab und zu immer mal wieder.
Was zockst du?
Bunt gemischt, also immer mal wieder gerne Ego-Shooter.
Ja.
Dann tatsächlich die aber am PC.
Ja.
Und ansonsten an der Konsole mal so Autorennspiele. Bin ja auch so ein bisschen Autonarr. Adventure Games auch gerne. Also sowas wie Tomb Raider oder.
So typische Konsolenspiele, ne? So, also so Jump'n'Run ist halt immer Konsole mit Controller. Ja.
Und tatsächlich, so richtige klassische Jump'n'Runs feiere ich auch noch immer richtig krass.
Ja, je älter man wird, glaube ich, umso lustiger werden die auch.
Ja, ja.
Wie ihr ja wisst, bin ich ja nicht so in dieser Spielewelt involviert. Was sind denn Jump'n'Runs? Ich vermute Mario Bros. Oder?
Genau, genau. So Mario ist so das klassische Jump'n'Run. Sonic the Hedgehog auf Sega.
Wieder was dazugelernt.
Ja, genau. Sind so die früher immer noch 2D-Ansicht von der Seite und dann meistens nach rechts durch ein Level.
Genau, von links nach rechts. Und, ja.
Ja, ja. Aber das Schöne ist, es ist ja meistens auch relativ gewaltfrei. Also meistens lustig und sehr unterhaltsam.
Es gab auch so ein paar derbere. Also ich weiß noch, damals ist schon lange her, so N64-Zeiten. Ja. Da, also hier GoldenEye, gut, das war ein Shooter, aber der war richtig geil und auch schon brutal auch, klar.
Prince of Persia. Damals noch zu auf dem Amiga oder so.
Okay, das habe ich nicht gezockt, nee. Okay. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was war das? Wie hieß das gleich wieder? Conker's Bad Fur Day.
Okay, das ist an mir vorbeigegangen.
Das war so ein kleines, ich glaube, Eichhörnchen.
Ja.
Und die Texte und was da abgelaufen ist, war aber 18 plus. Also die haben sich da die Köpfe weggeballert und richtig derbe vom Leder gezogen.
Ja.
Kann halt auch so gehen. Sieht aus wie Kinderspiel, ist es aber nicht.
Kleiner Tipp am Rande für jeden, der auf sowas steht, auf ab 18 Jump'n'Run-Spiele.
Ja.
Expendables gibt's für den PC auf Steam.
Ja.
Für einen relativ schmalen Taler, glaube ich. Eine Persiflage an alle Actionhelden unserer Jugend.
Okay.
Egal, ob es nur der Terminator oder Jean-Claude Van Damme oder die Klapperschlange oder was weiß ich nicht ist, Bruce Willis, der stirbt langsam und so weiter und so fort. Alle sind dabei, man kann sie alle spielen, von Dolph Lundgren über Schwarzenegger bis hin zu Stallone oder Bruce Willis, alles dabei. Sehr zu empfehlen, sehr kurzweilig, kann man sich mal zwischendurch gönnen.
Nice.
Ist nichts für die Ewigkeit, aber mal zwischendurch geht das ganz gut.
Okay.
Welche Autorennspiele spielst du?
Forza. Forza Horizon.
Okay, ein Forza-Liebling.
Ja, absoluter Forza-Liebling. Also ich finde natürlich auch so richtige Simulationen haben auch was, aber das ist mir meistens too much.
Okay.
Also für mich muss es so ein kleines bisschen was Arcade-mäßiges, so was Flippiges dabei haben, wo man ein bisschen um die Kurven schlittert oder auch mal, keine Ahnung, noch ein bisschen Nitro on top und dann gib ihm richtig und nochmal über die Schanze und
wie beim BMX-Fahren.
Ja, genau, genau.
Wann hat deine Leidenschaft zu Autos angefangen?
Das hat angefangen, Das kam tatsächlich durch meinen Bruder. Mein Bruder ist der krasseste Autonarr, den ich kenne. Also der kennt alle Marken, kann dir blind sagen, was welches Auto, welches Modell ist und kennt sich perfekt aus, hat auch das Ganze studiert, also vom Design her, der hat Transportation Design studiert. Und durch den kam das so ein bisschen. Also ich selber, klar, man findet vielleicht als junge Autos schon immer irgendwie ganz cool, aber so dieses Richtige, dass man so sagt, boah, krass, ich will jetzt unbedingt irgendwie dieses und jenes Auto, das kam so ein bisschen durch ihn.
Wie heißt denn dein Bruder?
Du hast das ist der Johannes.
Ein paar Mal erwähnt.
Ja.
Johannes.
Genau. Johannes Wolko.
Unbekannterweise von hier, liebe Grüße aus Berlin.
Ein Shoutout. Yo.
München, immer noch in München?
Ja, genau, der macht zwar gerade so ein bisschen Digital Nomad, der ist gerade in Paraguay unterwegs.
Wow. Hm.
Jo. Genau, also der macht alles Mögliche zurzeit. Der entwickelt Apps, macht so ein paar, also hat ein paar Startups gegründet bzw. versucht. Das ist am Anfang, glaube ich, eh immer ein schwieriger Prozess, die ersten Sachen, die man irgendwie da anpackt.
Absolut.
Und jetzt, genau, jetzt macht er ein, zwei YouTube-Channels, also mit verschiedenen Inhalten und genau. Und versucht das Ganze jetzt eben so ein kleines bisschen, geht ja heutzutage, vom Ausland aus und da ein paar neue Eindrücke sammeln. Ja.
Cool. Hast du auch schon mal überlegt, einen Channel zu machen? Einen YouTube-Channel?
Hatte Fitness, ich mal überlegt,
mit Roman.
Aber
Ernährungstipps?
Theoretisch wäre das gegangen, ja. Aber nee, hatte ich mal überlegt, aber habe dann erstmal entschieden, dass das zumindest jetzt in meinem Leben keinen Platz hat. Also allein zeittechnisch. Ich bin mit der Arbeit ganz gut ausgelastet und die Zeit, die mir jetzt überbleibt, die will ich dann auch genießen mit meiner Freundin, mit Hobbys, mit Freunden.
Na klar.
Ja, genau.
Okay. Eine Frage war noch an Animes. Hast du da einen Anime-Charakter oder etwas, wo du sagst, das hat mir viel Spaß gemacht und guckt euch den mal bitte an, falls ihr darauf steht? Ich frage mal deshalb, weil die Anime-Fangemeinde ist ja sehr, sehr groß und sehr stark und
auf jeden
ich
Fall.
Glaube, es gibt viele Fans, die dich auch daraus kennen, beziehungsweise
ja,
die
an
deiner Charaktere.
Tatsächlich schreiben mich auch unglaublich viele Leute immer auf Instagram an. Die meisten von der Serie, also Fans von der Serie, die heißt Haikyuu. Und das ist tatsächlich bei den Aufnahmen auch was gewesen, was extrem viel Spaß gemacht hat. Und ist auch, glaube ich, wirklich witzig, weil das so ein starker Kontrast ist. Da spreche ich eine, ich sag mal, wichtige, tragende Rolle mit Christian Zeiger zusammen. Und das beides so im Schlagabtausch, ich immer so ein bisschen der miese Petrige und er so der Quirlige. Das ist, glaube ich, ein ganz geiles Kontrastprogramm. Das ist jetzt aber zum Beispiel nichts, was ich selber gucke. Also ich bin dann, wenn es um Animes geht, eher so in Richtung die bisschen härteren, derberen. Also ich war damals zum Beispiel Filme wie
Akira?
Akira, danke dir.
Gerne.
Filme wie Akira, das war einfach damals für mich so ein extremer Meilenstein. Das hatte einfach so viel von dem Ganzen außenrum, wie das Ganze in diesem Neo-Tokio aufgebaut war, diese Gesellschaft und die Farben und der Style. Das fand ich mega.
Bin ich voll bei dir.
Ja, geil, Mann. Und auch jetzt finde ich noch nach wie vor bestimmte Animes geil. Zum Beispiel sowas wie Attack on Titan oder die Dinger, die halt so ein kleines bisschen, ja, blutiger auch sind. Und aber genau, also auch an der Stelle mal an all die Fans, die mich anschreiben, um Gottes Willen, bitte seid mir nicht böse. Ich antworte einfach ganz vielen Freundschaftsanfragen nicht, weil ich habe einen privaten Channel und den führe ich privat und die Menschen, mit denen ich da irgendwie, ich sag jetzt mal, kommuniziere und Sachen teile, die sollen halt auch im privaten Bereich bleiben. Und ja, deswegen ist das eben was, da müsste ich mir vielleicht einen zweiten Account für machen, wo halt dann wirklich nur Leute, die, ja, Content dazu sehen wollten, dann irgendwie geboten kriegen, aber
teilweise nimmt es ja auch, man darf immer nicht vergessen, es ist ja nicht nur der eine, der dir dann schreibt und dich um eine Sprachnachricht bittet.
Ja.
Man selber hat ja auch meistens den Anspruch, dass eine Sprachnachricht, die man dann verfasst, auch ein gewisses Format hat,
was ganz
man
genau
abliefert. Das heißt, man kann es nicht zu jeder Tageszeit machen, man möchte sich halt wohlfühlen damit. Und das braucht halt auch immer ein bisschen Zeit. Und dieses bisschen Zeit multipliziert mal x jederzeit wieder eine Anfrage, das ist wirklich viel Arbeit. Insofern, ich verstehe dich da sehr gut.
Definitiv.
Ich glaube, man unterschätzt das manchmal und ärgert sich dann und sagt, Mensch, warum schreibt er mir denn nicht? Ich habe doch so lieb geschrieben.
Ja, ja.
Aber es ist oftmals wirklich einfach die Masse, die man nicht...
Es ist die Masse tatsächlich. Also
nicht bewältigen kann.
Ich hoffe, das klingt nicht irgendwie überheblich, aber ich habe gar nicht die Zeit, wirklich all das zu lesen, was immer dann da ankommt, weil... Ich habe einfach viele Dinge, die bei mir im Alltag irgendwie passieren und die wichtig sind. Und dann irgendwie 20, 30 Anfragen, die man am Tag bekommt, alle irgendwie mit der gebotenen Zeit eben zu beantworten, das wäre mir gar nicht möglich. Und das mir dann schwerfällt, auch zu sagen, dem einen oder den zwei Leuten, denen schreibe ich jetzt was zurück oder denen schicke ich was und den anderen nicht. Oh, das fällt mir dann auch schwer.
Das verstehe ich. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben diese Rolle, die Figur, die wir sprechen, ja auch oftmals nicht parat, nicht auf
Tasche.
Ihr dürft nicht vergessen, oftmals sind die Produktionen wirklich schon Monate oder teilweise auch Jahre zurück. Und
dann heißt es immer
mal,
so, mach doch mal, genau, sag doch mal irgendwas.
Sag doch mal was als.
Ja.
Und dann sagst du dir, ganz ehrlich, ich müsste mir jetzt diese Figur, diesen Film nochmal angucken, um zu wissen, wie ich diese Rolle ungefähr angelegt habe.
Mhm.
Denn wir haben ja immer eine Vorlage, immer eine Vorgabe beim Synchron, auf die wir uns draufsitzen, an die wir uns dranhängen.
Ganz
und
genau.
Natürlich gibt es bestimmte Figuren, die einem liegen, die man vielleicht so sehr verinnerlicht, bestimmtere größere Rollen oder so, dass du sagst, ja stimmt, den habe ich ein bisschen heller angelegt oder den habe ich ein bisschen kerniger angelegt.
Mhm.
So, ja, das mag sein, das ist immer so ein Ungefähr-Ding, aber oftmals ist es, glaube ich, sehr schwer, direkt auf Anhieb dann diese entsprechende Figur wieder rauszuholen aus der Schublade und zu wissen, wie ich die halt spreche. Dahingehend auch nochmal einen lieben Gruß und sorry an alle Fans, die Roman schreiben oder auch anderen Kollegen.
Ja.
Bin ja auch nicht ganz frei davon. Es ist immer eine schöne Offerte, aber manchmal geht es leider nicht anders.
Genau.
Naja.
Du hast ja auch bei Ben 10 auch mitgesprochen, ne?
Genau. Also eine ganze Zeit lang. Ben 10 war, glaube ich, ganz früher gesprochen von einer Münchner Kollegin, die den vertont hat. Und dann gab es irgendwann so einen kleinen Switch in der Serie, wo er so ein bisschen älter geworden ist. Und ab dem Zeitpunkt habe ich den dann gesprochen. Eine sehr lange Zeit. Und ich glaube, mittlerweile gibt es aber wieder eine neuere, also Serie mit Ben 10, wo er wieder so ein kleines Stückchen jünger geworden ist. Und da spricht ihn jetzt, glaube ich, auch wieder jemand anders.
Mhm.
Also da merkt man, das wechselt auch tatsächlich. Das ist aber auch ein Projekt, was mich wahrscheinlich ein Jahrzehnt begleitet hat oder vielleicht sogar mehr. Aber auch das wechselt irgendwann mal.
Mhm.
Muss ja. Geht ja gar nicht anders. Also natürlich gibt es vielleicht die ein oder anderen Sprecher oder Sprecherinnen, die das hinkriegen. Wie zum Beispiel auch gerade die Kolleginnen, die einen Jungen sprechen, weil die eben in ihrer normalen Sprechstimme, sage ich mal, die Tonhöhe haben, die ein junger Mensch oder ein Junge eben in einem bestimmten Alter hat, wo sowas dann eben unbegrenzt funktioniert. Mhm. Ich glaube, das war ja auch damals bei Pokémon so. Der Ash Ketchum, der wurde doch auch von einer Kollegin gesprochen.
Bart Simpson zum Beispiel.
Auch oder
bestes
ganz
Beispiel
genau,
dazu.
Ganz genau. Also das kommt durchaus immer wieder vor und ja, da ist es dann so ein Stückchen zeitlich offen, solange diese Stimmlage immer beibehalten wird, auch in der Serienrolle.
Mhm.
Aber ja, genau. Aber das war cool, by the way. Also Ben 10 habe ich immer sehr gemocht, war lustig, war eine schöne Arbeit. Ja.
Du bist auch oder warst auch Station Voice für ein Radio- oder Fernsehsender?
Für einen Fernsehsender, für Cartoon Network.
Ach was,
bin ich
cool.
Nach wie vor Station Voice. Ja.
Cool, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ein Sender, den ich sehr geliebt habe als jüngeres menschliches Wesen. Johnny Bravo rauf und runter geguckt.
Ah, super.
Das waren großartige Zeiten.
Ja.
Genau. Roman, gibt es etwas, was du dir wünschst für uns, für unsere Branche, fürs weitere Bestehen, was du unseren Kollegen oder auch unseren Fans mitgeben möchtest?
Ich glaube, am allermeisten wünsche ich mir, dass sobald wieder so ein kleines bisschen Normalheit einkehrt im Alltag, dass auch wieder zum Beispiel die Kinofilme wieder ein bisschen mehr Schwung bekommen. Also was heißt Schwung, sondern mehr gemacht werden. Und die ganzen Serien, wo man eben schon ewig drauf wartet, dass die dann irgendwie weiter produziert werden können. Vieles geht ja auch schon mittlerweile oder ging sogar in der Corona-Krise. Aber vieles davon hoffe ich einfach, dass einfach jetzt dann nochmal, ja, so einen neuen Drive bekommt.
Mhm.
Ansonsten freue ich mich, theoretisch extrem darauf, wieder Kollegen treffen zu können und so wie üblich einfach auch mal irgendwie umarmen zu können. Mhm. Muss nicht immer die Hand geben oder was weiß ich was, aber meistens ist man ja sogar, dass man sich persönlich so lange kennt, dass man wirklich sagt, ey, komm her, und man herzt sich mal kurz. Das klingt vielleicht so, ich weiß nicht, überflüssig, aber das ist eigentlich sowas Schönes, dass man in seinem Beruf so viele tolle, nette Menschen hat, dass man so einen schönen Umgang pflegen kann. Also das finde ich was extrem Tolles, weil das hat man selten. Ich kenne kaum jemanden in meinem Freundeskreis, der andere Dinge arbeitet, der solche Menschen um sich hat in seiner Arbeit, wo er sagt, ja klar, mit denen würde ich allen mal gerne irgendwie ein Bierchen trinken gehen und weiß nicht. Ja.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ein schöner Gedanke für die Zukunft und für die nächsten Monate, die uns hoffentlich wieder näher zusammenwachsen lassen, sowohl körperlich als auch einfach nur im gleichen Raum zu sein.
Das reicht ja auch schon oft.
Ein freundliches Gegenüber zu haben, dem man in die Augen gucken kann. Mhm. Vielleicht auch bald wieder ohne Maske oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen. Roman, hab vielen lieben Dank, dass du bei uns warst.
War sehr cool.
Schön, dir zuzuhören.
Dankeschön.
Und alle weiteren Sachen, alle Anfragen, über Instagram oder Facebook an Roman. Er wird wahrscheinlich nicht die Zeit haben, es zu lesen, aber ganz wichtige Sachen könnt ihr ja auch bei uns unter unseren Post schreiben und wir werden versuchen, es weiterzuleiten.
Genau.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen wunderschönen Tag noch und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Und auch nochmal auf Wiederhören von mir. Tschüss.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien, produziert von Effendi Audio Solutions.